Der Titel dieser Predigt ist: Eure Zeit ist alle Wege. In Johannes im Evangelium Kapitel 7 beginnt der Text so: Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Danach steht hier: Wonach? Ein bemerkenswertes Zitat von Samuel Hebbig kommt mir dabei in den Sinn. Es lautet: Ihr müsst immer wieder ganz neu anfangen. Und es spricht hinein in unsere menschliche Wesensart und in unsere Herzen. Denken wir darüber nach. Es geht ja nicht zuletzt um unsere erste Liebe. Wie auch Paulus schreibt: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Dieses Wort danach kommt im Johannesevangelium immer wieder vor. Das Ganze, nämlich das ganze Glaubensleben, hat für uns, für jeden persönlich, einen Anfang und es hat etliche Zeitpunkte, die wir als danach einstufen können. Solche und ähnliche Ausdrücke, kleine Wörter wie die zahlreichen Aber im Wort Gottes, habe gerade eins vorgelesen, ich erinnere euch, Aber, liebe Brüder, und das oft verwendete Wort dennoch, sowie das Wort und, besonders am Satzbeginn und überhaupt, wie auch das Wort denn, speziell in den Lehrbriefen, sie sollten alle nie nur einfach mitgelesen werden, auch sie sind ja wichtig, denn Gottes Wort ist ganz durchläutert. Bei jedem von uns ist ja Gottes Wort der Anfang gewesen, anders kommt keiner zum Glauben, es wäre sonst nur religiöse Einbildung. Und es ist wichtig zu wissen und immer wieder zu realisieren: Gottes Kinder sind wiedergeboren aus diesem unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt, steht im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel. Und deshalb gilt für uns auch ganz persönlich schon die erste Aussage im Johannesevangelium, wo da steht: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ich habe einmal von einem Mediziner gelesen, von einem Arzt, der von Gott über diese Zeitangaben danach, am nächsten Tag, um die sechste Stunde und so weiter zum Glauben an das Wort Gottes und an Jesus Christus gekommen ist. Gott ließ ihm das prompte, exakte, das genaue so imponieren, dass er das Wort der Wahrheit mit Gottes Hilfe in Freuden aufgenommen hat. Sehen wir uns deshalb ein paar Vorkommen von danach an, und zwar konzentriert im Johannesevangelium bis hierher zu unserem Eingangstext im 7. Kapitel. Im 2. Kapitel steht: Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Im 3. Kapitel steht: Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und hielt sich dort mit ihnen auf und taufte. Im Kapitel 5 steht: Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. 14 Verse weiter im Kapitel 5: Danach findet ihn Jesus im Tempel, den Gehalten von Teich Bethesda, und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Im Kapitel 6 beginnt es so: Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias, und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Und da sind wir bei unserem heutigen Text angelangt. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Im Johannesevangelium bezieht sich außerdem mancher Kapitelbeginn auf ein jüdisches Fest. Im Kapitel 2 war es das Passafest, da steht: Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Im Kapitel 5 steht: Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und es war im vorigen Jahr gewesen, vom Ort Bethesda aus. Im Kapitel 6 wird wieder ein Fest erwähnt, es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Und anlässlich dieses Begriffs, nämlich Passa, redet Jesus von sich als dem Brot des Lebens und sagt: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jetzt aber hier im Kapitel 7, da haben wir Sukkot, vor uns das Laubhüttenfest. Und dazu darf bemerkt werden, dass sich das Johannesevangelium von Kapitel 7, Vers 1 bis Kapitel 10, Vers 21 auf diesen Besuch Jesu in Jerusalem bei eben diesem Laubhüttenfest bezieht. Umso bemerkenswerter ist deswegen die Tatsache, wie Jesus seinen leiblichen Brüdern antwortet und wie er sich dann verhält, wie wir hier im gesamten Kontext lesen können. Da steht dann, und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht sogleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest. Nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Und das ist eine wunderbare Stelle, die ins Herz hineinzieht, wie heilsame Medizin. Die Brüder konnten Jesus, der gekommen war, das Gesetz zu erfüllen, und hier handelt es sich um das mosaische Gesetz, nicht gesetzlich manipulieren, wie es übrigens auch allen anderen nicht gelungen ist. Bei der Ehebrecherin in Johannes 8 zum Beispiel, beim Steuergroschen, beim Zins des Kaisers, beim Ehrenausraufen und vor allem beim Heilen am Sabbat. Wiewohl er in keinem Fall das Gesetz brach, sondern erfüllte, aber kein Mensch konnte ihn jemals gesetzlich zu etwas zwingen. Und das sollte uns zu denken geben, damit wir auch mit Jesu Brüdern, aber mit solchen, die Gotteskinder sind, recht umgehen und sie nicht gesetzlich zu Knechten versuchen. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei, wenn auch nicht frei zum Sündigen, aber frei in Christus, frei von menschlichen Auslegungen und scheinheiligen Beeinflussungen. Lest einmal die Stellen nach, wo Jesus gezwungen werden sollte zu dem, was Menschen, religiöse Menschen, sich zurechtgelegt hatten, sich ausgelegt haben und wo er, der Gesetzgeber und Gesetzerfüller, ihnen sagen musste, ihr irrt sehr. Wir haben also gelesen, Jesus wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihm nach dem Leben trachteten. Ist interessant, nicht wahr? Angst kann es ja nicht gewesen sein, denn Jesus hat ja den Tod nicht zu befürchten. Nicht nur, weil er das Leben selber ist, sondern auch, weil er ohne Sünde war. Niemand konnte ihn töten. Niemand nahm das Leben von ihm. Das ist unmöglich. Er selber musste schon den Geist aufgeben. Und das betont er ja dann auch. Ein Grund wird gewesen sein, dass er im Gehorsam dem Vater gegenüber jetzt einem nicht von Gott geplanten Konflikt ausweicht. In der momentanen Zeitspanne, zu diesem Zeitpunkt seines Erdenlebens. Und von daher ergibt sich auch das Verständnis für sein Verhalten, jetzt noch nicht hinaufzugehen zum Fest, was ja vorgeschrieben war im Gesetz, später aber doch hinaufzugehen, dort aufzutreten und zu lehren und dort das so heilsame Wort auszurufen, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und weiters haben wir gelesen, nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Das Johannesevangelium weist des Öfteren planmäßig auf die Tatsache hin, dass die Zeit seiner öffentlichen Manifestation noch nicht da war. Ein paar Beispiele dazu. Im Kapitel 2 steht, Jesus spricht zu ihr, zu Maria, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und so auch unser heutiger Text, da spricht Jesus zu ihnen, zu seinen Brüdern, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Im Kapitel 7 steht in Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. 14 Verse weiter, und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch niemand legte Hand an ihn. Und im Kapitel 8, Vers 20 steht, diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Es ist besonders bemerkenswert, was Gottes Wort uns hier aufzeigt. Und es ist sehr überzeugend und sehr bezeichnend. Wer die Evangelien kennt, erkennt auch die unzeitigen Mordversuche der geistlichen Führer. Man wollte Jesus steinigen, man wollte ihn den Berg hinabstürzen, man wollte ihn verhaften, ihn ergreifen. Aber je nach der momentanen Lage verbarg er sich vor ihnen, was nicht nötig gewesen wäre vom Getötetwerden her, aber vom Willen Gottes her. Oder er ging mitten durch sie hinweg, oder er parierte ihre Angriffe verbal, zum Beispiel, dass er sagt in Johannes 8,40, nun aber sucht ihr mich zu töten, einen solchen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Ihr tut eures Vaters Werke. Ist auch interessant, nicht wahr? Jesus agiert und reagiert überall im Willen und im Zeitplan seines Vaters. Der Mensch aber tut seine Werke im Willen und Zeitplan seines Vaters, des Teufels, was hier ständig aufeinanderprallt im Leben und Wirken Jesu. Und da heißt es, innehalten und unser Leben zu überdenken, unseren Tag, unseren Alltag, unser Nervenkostüm, wie es von der Welt genannt wird, und das jetzt alles dem Willen Gottes und seinem Zeitplan unterzuordnen, da wir doch nun der anderen Seite angehören und nicht mehr dem früheren Treiber dienstbar sein müssen. Wir sind nun Gottes Kinder und unsere Zeit steht in seinen Händen. Das hat sie vorher auch schon getan. Wir haben es aber nicht akzeptiert, nicht akzeptieren können, solange wir der Sünde, der Zielverfehlung zwangsweise ausgeliefert waren. An Jesus sehen wir den Wandel im göttlichen Rat. Wie er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Hand aufs Herz, wodurch kann ein gläubiger Mensch einem anderen seine Gotteskindschaft beweisen? Doch nur durch den Wandel im Wort. Nicht durch das gesprochene Wort allein. Das muss uns oft zu nervösen Christen deutlich gesagt sein. Wie der Psalmist betet in Psalm 69,7, lass nicht zu Schanden werden an mir, die auf dich hoffen, o du Herrscher, Herr der Heerscharen, lass nicht meinetwegen beschämt werden, die dich suchen, du Gott Israels. Wir können keinen Menschen bekehren. Das ist überhaupt unmöglich. Wir können aber, wenn Gott den Zeitpunkt so gesetzt hat, zur rechten Zeit, am rechten Ort, durch das rechte Verhalten beweisen, dass der gute Hirte uns in der Hand hat. Und Gott kann einen Menschen das dann suchen lassen, zu Jesus ziehen und zu seinem Evangelium. Mit Worten geht das nicht. Alle, die Kinder haben, die Arbeitskollegen haben, Nachbarn, Anbefohlene oder Vorgesetzte wissen und erleben das. Es geht auch nicht durch gute Werke von unserer Seite aus. Unser Zeugnis ist der Wandel, so oder so. Wir sind gesetzt und geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen, steht in Epheser 2,10. Nicht tun die Werke Gottes, sondern darin wandeln, sagt Gottes Wort. Das ist unser Zeugnis. Und da spielt die Zeit, die rechte Zeit, eine besonders wichtige Rolle. Die Zeit aber, die beherrschen wir nicht. Wir haben sie zu empfangen, im Aufblick zum Vater. Und das wird am heutigen Hinsehen auf Jesus auch für uns deutlich hier. Schauen wir also hin auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubenslebens, auf unseren Durchbrecher von allem, was uns von Gottes Willen und Gottes Plan trennt. Ihr, sagt er, ihr habt Angst in der Welt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, hilft uns das? Geht uns das etwas an? Ja, sehr wohl, insofern das, wenn und weil wir in Christus sind. In seinem irdischen Wandel kamen zu den Tötungsversuchen die satanischen Versuchungen hinzu, außerdem die diabolischen Angriffe wie der Sturm auf dem See, als die Jünger in ihrer Angst den schlafenden Jesus aufwecken und zu ihm sprechen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Und da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Die Sache steht in Markus 4, 37 und folgende. Überlebensangst war bei Jesus natürlich nie dabei, wie denn auch als Unsterblicher, als das Leben in Person, so dürfte sie aber auch über uns nicht herrschen, die Überlebensangst, so wie wir in Christus sind. Es genügt für uns, von Gottes Zeitplan zu wissen, wir müssen ihn aber nicht im Detail kennen. Wir müssen nur heraus aus diesen fatalen, eure Zeit ist alle Wege, wie Jesus sagte. In Johannes 7,6. Ich wiederhole, meine Zeit ist noch nicht hier, eure Zeit aber ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Ja, wie steht es denn da mit dir und mit mir? Es hat schon seine Richtigkeit, wenn wir sagen, heimgehen werden wir zu Gottes bestimmten Zeitpunkt. Diese Welt verlassen werden wir nach Gottes Willen und nach seinem Ratschluss. Aber ach, dieses Wort Jesu tut an seine leiblichen Brüder, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit, ist alle Wege. Haben wir je darüber nachgedacht, was das heißt? Wie das auseinandergehalten wird, Gottes Zeit ist noch nicht da für etwas, das noch kommt, aber unsere Zeit ist immer bereit, ist alle Wege. Dann schlagt einmal in einer stillen Stunde zu Hause eure Bibel auf und fragt den Herrn, den Meister der Schrift, was das heißt für euer persönliches Leben. Sind wir dessen gewahr, wir, die wir uns tagtäglich fürchten vor diesem oder jenem Ereignis, das eintreffen könnte? Ja, wir, die wir so oft nicht bedenken, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht, und wir, die wir leichtsinnig hineinleben in die Stunden, unbedacht auf Gott unseren Plänen nachgehen wollen, unseren Plänen, wir, die, damit das Wort aus dem Jakobusbrief trifft, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen, und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und wer ist denn auch die Welt, von der der Herr hier redet? Die Welt kann euch nicht hassen, sagt er, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Ja, kann uns die Welt hassen, weil wir nicht von ihr sind? Oder hasst uns die Welt nicht, weil wir tatsächlich noch von ihr sind und nicht nur in ihr? Bezeugt unser Wandel, dass wir auf Gottes Zeitpunkte in unserem Leben hoffen, auf Gottes Zeitpunkte, dass wir daran denken, damit rechnen, oder ist unsere Zeit tatsächlich unsere Zeit? Das ist schrecklich. Verfügen wir über unsere Zeit? Dann ist es nur zu verständlich, dass wir uns fürchten vor allem Möglichen, das eintreten könnte. Ein Schicksalsglaube hat dann den Glauben an unseren guten himmlischen Vater ersetzt. Vielleicht ganz langsam, schleichend. Aber er bringt uns immer weiter weg, immer tiefer hinein in die Furcht und in Sorgen. Schaut doch draußen in der Welt, was da alles geschieht diesbezüglich. Da erhält ein Mensch in Österreich glatt 90.000 Euro, damit er einen Energieschutzwall um ein Krankenhaus errichtet, den er angeboten hat. Geld von öffentlicher Hand. Wir müssen hier gar nicht all die Glücksbringer und den Abwehrzauber aufzählen, die Talismane, die Rosenkränze, die Amulette, die an den Innenspiegeln der Autos hängen, die in Gärten und Arbeitsräumen auf Bildschirmen angebracht sind oder um die Hälse hängen oder an die schutzverdächtigen Herrgottswinkel und die Martern und so weiter. Seit Jahrtausenden ist das alles immer dasselbe Bild überall in der Menschheit. Und sehen wir unsere Zeit an, was da geschieht und was der Mensch dagegen tun will. Oh ja, die Menschheit tut sehr viel. Zumindest wird viel geredet über den einträglichen Klimawandel, über den ganzen CO2-Unsinn und dergleichen. Amerikanische Wissenschaftler wollen jetzt Flugobjekte in Richtung Sonne in den Weltraum schicken, damit die Erderwärmung eingedämmt wird durch deren Schatten. Gott aber, der die Menschen Erkenntnis lehrt, das steht im Psalm 94, er, der Zeit und Umstände bestimmt und ändert, er wird partout nicht gefragt Und so kommt es immer mehr so weit, wie es in Lukas 6,11 steht, sie wurden aber mit Unverstand erfüllt. Der ostfriesische Erweckungsprediger Reimer Jansen hat mitunter seinen Bibeltext in seiner Predigt über 80 Mal wiederholt, damit er sitzt. So weit gehen wir heute nicht, aber einmal soll er noch erklingen. Und wenn wir dazu auch das letzte Wort Jesu in der Bibel zitieren dürfen, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald oder schnell, dann stimmt die Aussage immer noch und behält ihre aktuelle Gültigkeit, wo dieses zweischneidige Wort Gottes, das da bleibt, aus dem die Seinen geboren sind, dann stimmt nämlich die Aussage, meine Zeit ist noch nicht hier. Eure Zeit aber ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Wir verstehen, dieses Wort Jesu hat stets eine tiefgreifende Wirkung. Auch sein Wort im Lehrbrief des Jakobus, wenn er zusammenfassend zum Zeitgebrauch des Menschen, vor allem des gläubigen Menschen, sagt, wer nun Gutes zu tun weiß und tut es nicht, für den ist es Sünde. Das heißt ja, anders gesagt, wer nun das Gute zu tun weiß und tut es nicht, für den ist es Zielverfehlung, der verfehlt damit Gott. Denn er achtet Gottes Zeitplan und Gottes Zeitpunkte nicht, den Chronos und den Kairos Gottes, zwei zeitbezogene Begriffe, die in der gesamten Schrift deutlich unterschiedlich definiert und von uns recht zu werten sind. Chronos meint die ablaufende Gesamtzeit, den Tag mit seinen 24 Stunden zu je 60 Minuten. Der Kairos, dieses Wort, mancher nennt es auch die Gunst der Stunde. Ich finde diesen eher philosophischen Aspekt aber gar nicht so schlecht. Dieses Wort steht also für besondere Zeitpunkte, der Kairos, für Momente im Leben eines Menschen, in denen von Gott her Veränderungen geplant sind. Allerdings ist damit die Bezeichnung eure Zeit ist alle Wege, sie ist immer da, für unser einen, wenn es uns trifft, ein schreckliches Urteil, weil wir doch wissen, dass es andersrum zu verstehen wäre. Auf unseres Herrn Hände sollen wir schauen, nicht dauernd auf unsere Uhr und auf unseren selbst erstellten Hetz- und Terminkalender. Jesus nachfolgen muss sich gerade im Sinne seines Zeitverständnisses manifestieren in uns. Ich kann euch sagen, was ich nicht glaube. Ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt. Schon gar nicht auf dem Lebensweg eines Gläubigen. Im Alter erkennt man immer öfter, dass nichts, gar nichts, umsonst war, was der Herr einem hat widerfahren lassen, in all den Jahren. Nur erhebt sich jetzt die Frage, was habe ich gelernt aus Gottes Führung in meinem Leben, als Leser seines Wortes? Wie gehe ich zum Beispiel jetzt mit meinen Glaubensgeschwistern um, in der mir restlich verbleibenden Zeit? Diene ich ihnen? Wie beherzige ich das jetzt unter seiner Führung? Das ist sehr wichtig. Denn einer gewinnt durch die jahrelang erfahrene Führung Gottes in der rechten Weise Glaubenserfahrung, ein anderer dagegen verhärtet und verstockt sich erst recht. Es ist ratsam, das Wort aus Psalm 90, den 12. Vers, deshalb immer wieder für sich anzuwenden, lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Es wird einem so mit jedem Lebensjahr deutlicher und wichtiger, dieses Wort. Und auch das kostbare, unwiederbringliche Gut, Zeit, soll nicht weiter so vergeudet werden, was aber viele Christen tun und diese Bitte an Gott so lange nicht auf ihr Herz anwenden. So lange. Aus einem anderen Bibelwort wissen wir, dass gesagt ist, ein guter Name ist besser als wohlriechendes Salböl und der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Aber wie stehen wir dazu persönlich? Kann ich das so akzeptieren? Kann ich dem zustimmen, wie es da steht? Bist du auch der Meinung, die Gott dir hier in seinem Wort ans Herz legt? Daraus folgt nämlich eine ganz andere Lebensweise und vor allem ein weises Herz. Hedwig von Redern dichtete in dem Lied, hier hast du meine beiden Hände. Du kennst den Weg, du weißt das Ende. Bring du mich durch die Fremdlingschaft. Und in diesem Zusammenhang trifft es uns schwer, wenn uns Jesus sagt, eure Zeit ist alle Wege, sie ist immer da. Das soll bedeuten, ihr tut alle Wege das, was ihr wollt. Und dazu gehört zwangsläufig vieles, was der Welt gefällt. Das, was weltkonform ist, ihr seid der Welt angepasst. Darum wird euch die Welt auch nicht hassen, mich aber hasst sie, sagt der Herr. Auf Erden hieß das für ihn, meine Zeit steht ganz allein in den Händen des Vaters. Jesus war unsertwegen unter das Gesetz getan, aber nicht wie ein Mensch, der das Gesetz auch wieder nur nützt zum eigenen Vorteil. Jesus ging erst dann zu dem Fest, zu dem er als gesetzestreuer Jude ja gehen musste, als der Vater ihm das Zeichen gab. Dort erschien er dann vor Gott als der Einzige, der das Gesetz hielt. Aber mein Lieber, das wirft ein Bild auf alles religiöse Tun und Denken und Lehren des Menschen. Auch auf uns, die wir so oft meinen, zu wissen und zu handeln, wie wir es für richtig halten, sogar aus biblischen Gründen. Wir irren und fehlen dabei aber oft mannigfaltig. Und gerade hier in diesem Kapitel 7, das von Missverständnissen der Menschen nur so strotzt, in diesem Kapitel, das so deutlich den Unterschied hervorkehrt zwischen dem Sohn Gottes und dem Volk Gottes, da sagt der Herr an einer gewissen Stelle, niemand von euch tut das Gesetz. Ist uns das biblische Feinmehl ein Begriff, das die Herrlichkeit im Wesen des Gottessohnes ausdrückt, wie es hier der Vers 1 bezeichnet? Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Jesu Wesen ist ja unter anderem vorgeschattet im Feinmehl der Opfer des Alten Testaments, zum Beispiel 2. Mose 29. Das eine Lamm sollst du am Morgen opfern, das andere sollst du zur Abendzeit opfern. Und zum ersten Lamm ein Zehntel Feinmehl, gemengt mit einem Viertel hin Öl aus zerstoßenen Oliven und einem Viertel hin Wein zum Trankopfer. Und hier in unserem Text haben wir die Umsetzung des Sohnes Gottes, wie er umsichtig wandelt. Er verhindert mit seiner feinfühligen Art jeglichen Konflikt vor der bestimmten Zeit. Jesus wartet konsequent den Zeitpunkt des Vaters ab. Und wer hier Fragen stellt, wie Jesu Brüder, der wird nichts verstehen können, solange er im wahrsten Sinn des Wortes alternativ, das heißt anders, geboren ist, irdisch orientiert und damit dem Zeitgebrauch und dem Zeitverständnis Gottes fremd ist. Denn Jesus war es ja bewusst, niemand konnte ihm etwas antun, wenn er nicht wollte und der Vater nicht wollte. Niemand konnte etwas tun, wenn Gottes Zeitpunkt nicht gekommen war. Zwei Worte dazu, die einem irdisch Gesinnten nicht schmecken können, jedem Gotteskind aber werden sie zum Labsal. Johannes antwortete, steht im dritten Kapitel, und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Und Johannes 6,65, und er, nämlich Jesus, sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Jesus zieht demnach in Galiläa umher, wie einst die Schechina in der Wüste. Und sein weiteres Umherziehen konnte Galiläa ja nur zum weiteren Segen werden. In Judäa, in Jerusalem unten, da wartet man darauf, ihn zu töten, weil es von Gott auch so bestimmt ist. Die Sache muss aber erst kumulieren. Der Kairos, der Zeitpunkt Gottes, kommt erst. Und Kronos, die Zeitspanne, die läuft schon. So ist es zwar im Grunde auch bei uns allen, aber sind wir uns dessen auch bewusst? Unser Vers 1 beschreibt die Zeit zwischen dem Passa im Kapitel 6 und dem Laubhüttenfest, und das ist etwa ein halbes Jahr. Jesus füllt die Zeit bis zu seinem Tag mit dem Verkündigen des Reichs aus, mit der Schulung seiner Jünger, mit Heilungen und Taten, die beweisen, dass er der Messias ist. Allerdings, die Menschen, die er auferweckt hat, die starben ja später wieder. Und auch seine Wunder am Leib waren temporärer Natur. Sie dienten hauptsächlich zum Beweis seiner Gottessohnschaft. Aber Jesus kauft konsequent die Zeit aus, die der Vater ihm zur Verfügung gibt. Seine Worte und Taten, die sitzen exakt im Willen und Zeitplan des Vaters. Bei uns sieht das sehr oft anders aus. Wir tun viele Dinge und wir reden viele Worte, die nicht von Gott sind. Und da vergeht viel Zeit unnütz. Viele unnütze Worte, viel vertane Zeit. Ja, freilich wirst du jetzt den Unterschied zum Sohn Gottes hervorkehren. Aber sind wir nicht Gottes Kinder in Christus, Söhne Gottes, zu denen der Herr an anderer Stelle sagt, dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. So oder so. Hier läuft ein ununterbrochener Prozess ab. Woher kommen denn die vielen skurrilen Gestalten in den Gemeinschaften? Die Schwärmer, die neunmal klugen, die Beherrscher der anderen. Wie kommt es denn, dass ältere Christen oft abweichen in gewisse geistliche Strömungen? Bei den Jüngeren könnte man es ja mit Leichtsinn begründen, aber warum entgleisen die Erfahrenen, die Alten? Ist das nicht ein Gericht Gottes? Eine Folge falsch angewandten Zeitgebrauchs? In Jeremia 2 steht: Hast du dir dies nicht selbst bereitet, indem du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast, zu der Zeit, als er dich auf dem Weg führte? Was meinen wir? Der Herr nimmt uns ab und zu auch etwas weg im Leben, weil es zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Und der Gehorsame sagt sich dabei: Ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat, steht im Psalm 77. Aber andere, die holen sich zurück, was Gott ihnen genommen hat. Der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich wieder, wo sie sich früher gewälzt hat. Könnte es sein, dass das Konsequenzen hat von dem her, der seinen Kindern ins Herz zieht? Im 1. Petrusbrief im Kapitel 4 steht: Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt am Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und Jesus klagt über Jerusalem, Lukas 19: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Hat er auch über uns zu klagen? Wegen unserer Zeit, wie wir sie nützen? Warum musst du denn denken, was du denkst? Warum musst du meinen, was du meinst? Warum gehst du dorthin, wo du längst vielleicht gar nicht mehr hingehen wolltest? Warum siehst du an, was du vielleicht nicht ansehen solltest und vielleicht auch nicht wolltest? Warum redest du, was aus deinem Mund kommt und was dich unrein macht? Und warum gibst du so viel Geld aus für sinnloses Zeug? In Sprüche steht im Kapitel 20: Jedermanns Schritte bestimmt der Herr. Welcher Mensch versteht seinen Weg? In Sprüche 16 steht: Des Menschen Herz erdenkt sich einen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und auch in Sprüche 16: Der Mensch setzt sich's wohl vor im Herzen, aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird. Es ist schon beachtenswert in unserem Leben, dass es heißt: Jedermanns Schritte bestimmt der Herr. Das sagt viel aus über unsere Wege und das Warum. Dann schau sie dir nur an, deine Spur. Du ziehst ja eine, seit du dich gläubig nennen darfst. Sie sagt viel darüber aus, was wir so tun mussten und über das, was wir lassen konnten, mit Gottes Hilfe. Aber wie viele Leichen pflastern unseren Weg? Geistliche Leichen auf dem geistlichen Weg, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinschaft. Eure Zeit ist immer vorhanden. Eure Zeit ist immer bereit, ist alle Wege, so sagt es der Herr. An Gott liegt es nicht, dass wir so hinken und wanken und von vielem hin und her geworfen werden, dass uns unsere Sorgen schier auffressen. Vor allem frisst das alles unsere Zeit. Jesaja sagt in Kapitel 59 dazu: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Und wer hier eine Veränderung haben möchte, muss sich heute an Gott wenden, willens, ab jetzt das zu tun, was er will, auch wenn wir das von uns aus nicht können. Er kann. Sonst werden wir weiterhin gefüllt bleiben mit dem, was nicht gut ist. In Markus 4,25 steht: Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Beachten wir, versäumen wir nicht den Kairos Gottes in unserem Leben, den Moment, wo die Tür offen ist zur Metanoia, zur Gesinnungsänderung, zur Gesundung. Wir wollen doch gesund werden, nicht wahr? Der Herr Jesus fragt ja danach. Im Psalm 32, im Vers 6 steht: Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Deshalb ist es sehr wichtig, hinzuzutreten bei Jesu erster Aufforderung, sofort und bei und an ihm zu bleiben, sonst werden wir uns automatisch verstocken, je länger, je intensiver. In 1. Petrus 2,9 sagt das Wort unter anderem: Ihr seid ein heiliges Volk, ein für Gott abgesondertes Volk. Dahinter steht eine Substanz und nicht ein Allerweltstitel, denn ein heiliges Volk ist teilhaftig geworden der Natur Gottes. Das Alte ist fort, Das Neue ist in Christus da, in uns. Und das muss, das kann und wird all unser Denken, Trachten, Reden und Handeln und unser Verständnis für Gottes Zeitpunkte erfüllen, als Abgesonderte, die bei Jesus sind, Gottes heiliges Volk. Zum Abschluss 1. Petrus 5,6: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Amen. Amen.